Wie sieht ein typischer Tag am Strand in Italien aus?
Quali sono i posti migliori per fare il bagno in Germania?
Gibt es in Italien FKK-Strände?
È sicuro passare la notte all'aperto in Germania?
Ist Camping unter Italienern beliebt?
Che cos'è questa Strandkorb tipica delle spiagge tedesche?
Willkommen beim Podcast Italo Tedesco.
Benvenuti al Podcast Italo Tedesco.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und neben mir ist auch wieder Francesco. Wie geht's dir heute?
Sto bene, Matti, e tu?
Ja, wunderbar. So frisch am Morgen hoffen wir natürlich, dass ihr auch ein bisschen Energie von uns bekommt. Wir haben auch eine kleine Nachricht bekommen von Elena, einer Hörerin. Sie hat uns nämlich gefragt, woher wir uns kennen. Kannst du das vielleicht kurz erklären, Franci?
Beh, ci siamo conosciuti nella comunità di expat che vive qui a Praga tramite un'amica in comune che era una collega. Matti cantava con lei nel coro e io invece lavoravo insieme con lei. Ma Praga è una realtà molto dinamica, internazionale, c'è molta gente di varie nazionalità, quindi è possibile fare molte amicizie. Abbiamo anche un'altra domanda, sempre da Elena. Da dove vengo io?
Ja, also das war auch sehr interessant. Ich denke, sie kommt aus der ähnlichen Region, also aus dem Süden, wie du. Und sie hat gefragt, ja, woher du denn kommst?
Vengo dalla provincia, quindi dalla Basilicata, dalla provincia di Potenza.
Ja, und nun ist er hier in Prag schon seit einigen Jahren. Also wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, haben wir auch am Anfang nicht unbedingt Deutsch und Italienisch sprechen können. Aber dieser Podcast soll euch auch dazu dienen, zu sehen, dass diese Kommunikation zwischen einem Italiener und einem Deutschen durchaus funktioniert. Nämlich, indem man eine adaptierte Sprache spricht und so eine simple Kommunikation schaffen kann. Also viel Spaß! Unser heutiges Thema soll sein, ein Tag am Strand oder wie man es auch nennen könnte, Sommer, Sonne und nackt am Strand. Wir sind eigentlich auf dieses Thema gekommen, weil es momentan so warm hier in Tschechien ist, also untypisch und ungewöhnlich warm im Frühling. Und ja, ab und zu sieht man auch schon Leute, die an einen Badesee fahren. Wir haben das selbst auch schon ausprobiert vor 2 Wochen, als es so dermaßen heiß war. Und da kann man auch unterschiedliche Badegäste sehen.
Magari Matti, per il beneficio degli ascoltatori italiani, puoi chiarire che cos'è una FKK, perché è una parola che non vediamo in Italia.
Also FKK bedeutet freie Körperkultur und das war sehr, sehr verbreitet, vor allem in der ehemaligen DDR, also im östlichen Teil von Deutschland. Und das ist es auch immer noch, also sowohl im Osten als auch im Westen von Deutschland, vor allem am Strand, aber auch an Badeseen. Und es bedeutet einfach, dass dort die Leute ohne Badekleidung schwimmen gehen. Und das hat auch verschiedene kleine Ideologien. Man muss vielleicht hier ein bisschen differenzieren zwischen Nudismus und Naturismus. Also Nudismus ist ja vor allem das Entkleiden an sich. Und Nudisten glauben eben, dass diese Nacktheit ein natürlicher Zustand ist, ohne Scham, ohne Tabus. Und das kann man an speziellen Stränden oder Resorts machen. Naturismus geht ein bisschen weiter hinaus. Naturismus bedeutet, dass die Menschen nicht nur frei, also nackt schwimmen gehen, sondern eben auch sich viel für den Umweltschutz, Nachhaltigkeit und eine gesunde Lebensweise einsetzen. Aber grundsätzlich ist das Thema FKK wirklich sehr populär. Also meine Erinnerungen als Kind sind da wirklich sehr, sehr prägend.
Davvero? Che cosa ti è successo da bambino?
Also meine ersten Urlaube mit meinen Eltern waren tatsächlich immer an der Ostsee und das war auch komplett normal, dass man dort an den Strand kam und die Leute eben nackt herumliefen. Das war mir als Kind gar nicht so wirklich bewusst und dann später hat man das natürlich reflektiert und meine Schwester war dann auch eben mit dabei und ich glaube, ihr war das dann irgendwann unangenehm. Und dann, ja, dann war das auch für mich erstmal so eine Aha-Erfahrung oder so ein Aha-Erlebnis. Es ist tatsächlich etwas anders. Ja, und das ist aber ganz typisch gewesen. Also in der ehemaligen DDR, also wir waren jetzt Anfang der 90er dort, na, war das auch ganz typisch und normal, dass wir uns dort frei bewegt haben, vor allem Familien, Kinder eben dort auch ohne Badehose waren. Also alle Leute tatsächlich, und das gehörte einfach dazu. Das war natürlich dann für Besucher später aus den westlichen Bundesländern etwas schockierend, weil die das eben nicht kannten.
Penso che in realtà può essere uno shock anche per gli italiani in Germania, perché le spiagge nudiste o naturiste esistono anche in Italia, ma non sono così tante, non si trovano così spesso. Quindi per chi viene in Germania e ne vede così tante, può essere sì uno shock.
Ja, also, und das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass eben so die Freizeitmöglichkeiten an den norddeutschen Gebieten, also vor allem nordwestlichen Strandgebieten, schon so ausgebaut waren. Also es gab einfach wenige freie, zugängliche Strände. Es war halt schon sehr kommerziell, und im Osten Deutschlands war das weniger der Fall. Also das heißt, man hat noch sehr viele wilde Strände gefunden, die nicht so ausgebaut waren. Und ich glaube, deswegen hat sich das da auch so entwickelt. Und später wurde es sogar vom Staat unterstützt. Also die ehemalige DDR hat auch tatsächlich das dann gut geheißen. Am Anfang weniger, aber später schon. Es gab eine große Bewegung in der ehemaligen DDR für diese freie Körperkultur, für diese Strände. Und deswegen haben die das auch so ausgelebt. Ja, manche sagen, wenn es die Freiheit nicht bei den Reisen gab, dann hat man zumindest an dem ostdeutschen Strand, an der Ostsee, dann seine Freiheit so nackt ausleben können. Ja, das würde ich jetzt nicht so pauschalisieren. Es gab einfach schon eine große Interessengemeinschaft und viele Vereine, also kleine Assoziationen und Clubs, die sich dann gesammelt haben, und das wurde mehr und mehr. Und das Interessante ist, das kann man immer noch beobachten, wenn man jetzt nach Brandenburg fährt oder auch nach Mecklenburg-Vorpommern oder nach Sachsen-Anhalt, kann man immer noch viele, viele Badeseen anschauen oder auch besuchen, wo Menschen dann einfach oben ohne, also nackt oder halbnackt am Strand liegen. Das gehört einfach mit dazu, würde ich sagen, ja. Ohne Scham und ohne sexuelles Interesse, es ist einfach normal, ja. Wie ist denn die Situation in Italien? Kann man dort dann auch solche Strände finden? Ist es was Normales, ohne Scham dann nackt baden zu gehen?
Puoi trovare anche in Italia delle spiagge nudiste o naturiste, però devo dire, confrontandole con la realtà tedesca, non ce ne sono così tante, non è così comune trovarle. Quindi la maggior parte dei lidi o degli stabilimenti in Italia non accettano il nudismo.
Also es ist eher ungewöhnlich. Vielleicht mal gleich zu diesem Thema Lido oder Spaccia. Also für mich gibt es jetzt in Deutschland weniger einen Unterschied, aber kannst du vielleicht nochmal diesen Unterschied erklären, wenn ich jetzt als Tourist nach Italien komme und mich freue auf den Badeurlaub? Wo liegen da die Unterschiede? Was ist ein Lido zum Beispiel?
Sì, con lido o stabilimento si intende in Italia una spiaggia con servizi dove si paga un costo, un prezzo per stare in spiaggia, e si ha di solito un ombrellone e delle sedie a sdraio o delle sdraio, quindi delle sedie per stendersi al sole, l'ombrellone contro il sole, contro il vento, quindi si paga un prezzo e si sta nello stabilimento. Ci sono diversi tipi di servizi, c'è di solito un bar, ci sono i bagni o le docce. Invece la spiaggia libera è spiaggia senza stabilimento, quindi si va con i propri oggetti e ci si può stendere sulla spiaggia, fare il bagno senza dover pagare un prezzo. Però magari per i nostri ascoltatori tedeschi è interessante sapere che in Italia non ci sono così tante spiagge libere come magari in altri paesi. Quindi nella maggior parte dei casi, soprattutto nei posti più turistici dove c'è più gente, ci sono tanti tanti lidi e la spiaggia libera è alla fine, magari più lontana, meno accessibile.
Das habe ich auch gesehen. Ja. Also ich denke, in Deutschland ist es auch so, es gibt einige Strandabschnitte, wo man auch etwas bezahlen muss. Und grundsätzlich gibt es auch so Möglichkeiten, dass man am Strand einen Strandkorb bezahlen kann, für den halben Tag oder für einen ganzen Tag. Aber es ist wahrscheinlich nicht so ausgebaut wie in Italien. Also du hast schon sehr, sehr oft diese Lidi, diese Lidos, die dann wirklich viele Liegen haben und duschen, also den kompletten Service. Ja, das ist vielleicht wirklich was Typisches in Italien, ne? Es gibt weniger diese freien Strände, wo man dann mit eigener Decke hinkommt, sondern mehr diese Lidi, wo man dann eben seine Liege bezahlt. Aber es ist kein Eintritt, oder? Man bezahlt dann seine Liege dort, wo man drauf liegt. Oder gibt es auch einen Eintritt, den man bezahlt?
Non ho capito bene la domanda. Puoi ripetere, Matti?
Na, es ist so ein Areal, also muss ich dann bezahlen für die Liege und für den Sonnenschirm oder generell für dieses kleine Areal?
No, allora, nello stabilimento o nel Lido non puoi portare i tuoi oggetti.
Nee, das meine ich nicht. Also muss ich bezahlen für den Eintritt? Also gibt es ein Ticket für dieses Areal, für einen Lido?
No, nel Lido stabilimento devi comprare l'ombrellone, devi pagare per l'ombrellone la sedia a staio. Non puoi pagare solo l'ingresso e non sdraiarti, non sederti. Quindi
also ich bezahle für den Sonnenschirm und die Liege. Und dann kommt es auch darauf an, wo die Liege ist. Ne? Also es wird teurer, wenn du direkt am Wasser bist. Ne? Wenn du hinten bist, dann bezahlst du vielleicht 10 Euro. Wenn du ganz vorne sein möchtest am Strand, dann bezahlst du 30 Euro. Ne?
Sì, la prima fila costa di più.
Das ist, also was ist so das Maximale, was wir mal bezahlt haben in Italien?
Direi che non c'è limite, però per esempio nelle Cinque Terre, Monte Rosso, in prima fila si può pagare sui 40-45 euro, ma ci sono zone dove si può pagare anche di più.
Also es war schon eine Menge. Aber gut, dann lass uns doch mal weiter schauen. Wir haben uns gedacht, wir können vielleicht gleich mal einsteigen in das Wortquiz und wir schauen, ob wir vielleicht was Passendes haben zu diesem Thema. Möchtest du beginnen?
Ok, allora una parola per te che è proprio attinente a questo tema. La parola è telo. Telo, ok. Ti darò come sempre tre opzioni. Quindi il telo è un altro termine, un'altra parola per ombrellone. Oppure è un grande asciugamano. Oppure è un'altra parola per sdraio.
Oh, das zweite und das dritte habe ich leider gar nicht verstanden.
Okay, allora.
Aber ich glaube, die erste Option ist es sowieso nicht. Das habe ich noch nie gehört. Also, telo. Okay.
Ti ripeto,
kannst
allora.
Kannst du es nochmal anders erklären vielleicht? Okay. Die zweite und die dritte Option?
Quindi, telo è un'altra parola per ombrellone, quindi sonnenschirm.
Nein, das auf keinen Fall. Nee.
È un'altra parola per asciugamano, quindi antusch. Oppure è un'altra parola.
Warte, ich verstehe das immer noch nicht, tut mir leid.
Asciugamano, Handtuch. Handtuch.
Ach, ein Handtuch. Ah, okay, ein Handtuch.
Okay.
Mit ch. Okay. Versuch's nochmal. Handtuch.
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 Ja.
Quindi, Sonnenschirm, Handtuch.
Oder?
Oder Liegestuhl.
Ah, was heißt das Liegestuhl nochmal auf Italienisch?
Sdraio, o sedia a sdraio.
Ah, okay. Na, vielleicht das dritte.
Ok, il telo.
Die dritte Option.
È la seconda opzione. Quindi è un grande asciugamano.
Ah, es ist ein großes Tuch, ein Badetuch. Das
esatto.
Ist eigentlich. Ach, okay, okay. Wow, das ist aber echt wichtig, okay? Also, telo.
Telo.
Okay, danke. Mhm, gut.
Hai un quiz per me?
Ja, also es geht ein bisschen in die Region von Norddeutschland, also Schleswig-Holstein vor allem. Wir waren nämlich mal in der Region von Sylt und wir kennen Föhr ganz gut und Amrum und auch andere Gebiete. Also die Ost- und die nordfriesischen Inseln sind da ganz speziell und es gibt sowas wie ein Wattenmeer. Ja, vielleicht hast du schon mal gehört. Okay, was ist ein Wattenmeer? Oder kurz Watt. Ein Wattenmeer ist ein Meer, das so weiß wie Watte ist. Also Watte ist was wie Ovatta oder Cotone. Ja? Also ein schönes weißes Meer.
Okay.
Oder ist es der Meeresgrund? Ja, wenn das Wasser niedrig ist, also dann kann man den Grund sehen bei Elbe. Oder ist es eine Region im Meer, wo viele Wale zu sehen sind?
Interessante. Cosa vuol dire niedrig?
Also niedriges Wasser ist einfach, also wenn kein Wasser mehr dort ist. Es gibt ja die Flut und es gibt auch die Ebbe an der Nordsee. Ja, also entweder ist das Wasser dort oder das Wasser ist nicht da, dann spricht man von Ebbe, wenn man kein Wasser sehen kann.
Ok, quindi dovrebbe essere bassa marea in italiano. Alta marea e bassa marea. Ok.
Also, Ebbe, wenn kein Wasser da ist, heißt wie?
Bassa marea.
Ah, und Flut?
Alta marea.
Ah, ok. Also, was ist nun das Wattenmeer?
Difficile, però mi getterei sulla seconda opzione.
Und das ist richtig. Also, das Wattenmeer kann man eben sehen, wenn es Ebbe gibt, dann sieht man den Grund von dem Meer, ne? Und dann später kommt wieder die Flut, dann kann man es nicht mehr sehen. Aber dort gibt es auch eine spezielle Flora und Fauna. Und die dritte Option ist gar nicht so verkehrt. Es gibt nämlich tatsächlich auch viele Schweinswale, also kleinere Wale in dieser Ecke von der Nordsee. Das ist eben auch im Wattenmeer. Die schwimmen dann weiter hinten, aber es gibt auch Wale dort in Deutschland zu sehen. Kleinere Schweinswale. Die sind ein bisschen größer als Delfine.
Okay.
Gut, dann zurück zu dir.
Ok, allora un'altra parola per te, anche questa è difficile, molti italiani forse non l'hanno sentita, che cos'è una percoca?
Percoca.
Una percoca. Ok, si tratta di un pesce, si tratta di un'alga oppure di un frutto.
Ah, es geht immer um diese Sachen. Oh wow, sag mir nochmal das Wort.
Percoca.
Percoca.
Quindi un pesce, un'alga o un frutto?
Vielleicht eine Alge. Ich würde das zweite nehmen.
Sarebbe stato in linea con il tema del mare, e invece no, la percoca è un frutto.
Oh, wow.
È un frutto molto usato in estate. È un tipo particolare di pesca. Quindi Pfirsch.
Ein Pfirsich.
Pfirsich.
Ah,
esatto, però è un, okay. È un tipo particolare di pesca che di solito si sbuccia e si taglia.
Nee, Moment, also was, pesca ist doch was anderes. Also, sprechen wir über Fisch oder Frucht?
No, il frutto.
Ah, es ist eine Frucht, okay. Also, ist es nur ein Pfirsich?
Pfirsich, esatto.
Okay, und wo wächst der?
Cresce nel sud Italia.
Ah, in Süditalien.
Nel sud Italia. È un tipo particolare di pesca e si consuma di solito con il vino in estate. Quindi si taglia a fette, si mette nella caraffa di vino e dopo si mangia quindi inzuppata di vino.
Ah, das ist sowas wie eine Fruchtbowle vielleicht. Also wir haben auch sowas, dass wir Früchte in eine große Karaffe geben. Das ist dann eine Bowle. Eine Fruchtbowle und mit Alkohol. Das wird dann gemischt mit Wein oder mit Sekt und dann kann man das essen.
Okay,
das gibt's auch mit Erdbeeren bei uns, also die Erdbeerbowle zum Beispiel. Das ist auch ganz gut.
Qualcosa di simile allora, però sono pesche, quindi sono fette grandi di pesca che vengono messe nel vino.
Das ist auch gut, okay. Mir fällt jetzt auch spontan gerade was ein, was man da noch dazu nehmen kann. Was man auch sehr, sehr oft im Sommer oder auch bei höheren Temperaturen gerne isst, vielleicht hast du davon schon mal gehört. Es heißt rote Grütze. Okay, was ist rote Grütze? Ist das ein Dessert aus roten Früchten oder ist das ein Pudding aus Himbeeren oder ist es ein Joghurt mit roten Früchten?
Beh, questo lo conosco perché è fatto dai frutti rossi, si usa spesso per accompagnare dei dessert, quindi direi che è un dessert.
Ja, eigentlich war alles Dessert, ne? Also nochmal ganz kurz geordnet, also rote Grütze ist sehr, sehr typisch in Norddeutschland, auch eine tolle Spezialität, wenn die Temperaturen sehr hoch sind. Rote Grütze ist eine Art, ja, Mischung aus roten Früchten, also Kirschen, Himbeeren, Erdbeeren, manchmal auch Blaubeeren. Dazu kommt Gelee, also eine Art, ja, wie kann man das erklären? Das ist also relativ fest, das ist nicht so flüssig, sondern die Früchte kommen dort hinein und es ist, ja, also dieser Fruchtgelee mit Früchten und dazu gibt es dann auch Vanillesoße meistens. Sehr erfrischend und sehr, sehr lecker, was man dort auch essen kann.
Sì, ed è tipica del nord della Germania,
ja,
vero?
Genau, also an Ostsee und Nordsee, auch in Hamburg kann man das schon überall finden. Ja, das haben wir auch als Kinder sehr, sehr gerne gegessen.
Ok, allora tornando al tema di oggi, abbiamo ancora qualche altra riflessione che potremmo condividere prima di passare all'indovinello. E potremmo... In base alla nostra esperienza come italiani e tedeschi nell'altro paese, potremmo magari condividere con i nostri ascoltatori qualche altra riflessione su cosa ci ha colpito, quindi come tedesco in Germania, che cosa si può o non si può fare in spiaggia, che cosa è speciale, e così come anche come italiano, che cosa in Germania non si può fare in spiaggia, che cosa non è molto tipico. Quindi, Matti, c'è qualcosa che tu hai visto, quindi dalla tua esperienza come tedesco in Italia, che in spiaggia è molto strano, non così tipico per te, qualcosa che ti ha colpito?
Da gab es natürlich schon Situationen, die anders waren als in Deutschland. Ich glaube, das Größte war für mich einfach dieser Unterschied, zum Strand zu kommen. Ich verbinde halt mit einem deutschen Strand immer, dass man durch den Wald läuft, kilometerweit und dann irgendwann am Ende kommt dann der schöne weiße Sandstrand. Das solltet ihr vielleicht nicht erwarten in Italien oder zumindest nicht an diesen populären Stränden. Ich glaube, es ist einfach, ja, zugepflastert und leider auch sehr oft mit Hotels besät und ja, das fand ich ein bisschen schade. Aber es gibt auch ganz handfeste Unterschiede. Vielleicht ein paar Tipps, was ihr nicht tun solltet. Zum Beispiel solltet ihr nicht mit einer Strandmuschel zum Strand nach Italien kommen, also auch kein Zelt, weil es einfach viel zu heiß ist.
Non ci crederete, ma Matti ha anche provato a farlo in Italia, a portare la tenda da spiaggia ed è effettivamente troppo caldo, vero?
Oh ja, ich habe ziemlich geschwitzt darunter. Aber das kannte ich halt auch nicht anders, ne? Wer hätte denn erwartet, dass in Italien der Wind nicht so stark weht? Naja, die andere Sache ist, dass ihr vielleicht auch ja nicht den ganzen Tag am Strand bleiben solltet, weil es einfach viel zu heiß ist. Also am besten ist es, wenn ihr mal ein Mittagsschläfchen macht oder ein Nickerchen und dann vielleicht in der höchsten Sommerhitze auch dann zum Hotel geht und dann am Abend wieder zurück zum Strand. Dann noch der nächste Punkt. Was ist denn zum Beispiel mit Steinen und Muscheln? Ich habe mich gefragt, ob man auch in Italien diese Steine und schöne Muscheln mitnehmen kann. Wie sieht's damit aus, Franci?
Bisogna controllare la spiaggia e le regole, però in alcuni posti non si può portare la sabbia. Ad esempio in Sardegna non è consentito, quindi bisogna sempre bene controllare dove si può fare e dove no.
Und noch die anderen Punkte zur Badekleidung. Also vielleicht solltet ihr euch darauf einstellen, dass einfach die Leute immer Badekleidung tragen und es einfach ja zu wenig FKK-Strände gibt. Also wenn ihr das sucht in Italien, dann gibt es da auch diverse Webseiten, wo ihr das finden könnt. Ansonsten, ja, macht immer vielleicht den Unterschied. Sucht nach dem Lido, wenn ihr da den vollen Service haben möchtet, mit den Liegen und den Sonnenschirmen. Und ansonsten könnt ihr nach dem Spaggia Libera suchen. Das ist vielleicht das Wichtigste, was das angeht. Und hättest du noch ein paar Anregungen in Deutschland? Also was ist dir da aufgefallen? Was ist vielleicht untypisch deiner Meinung nach?
Vabbè, certo, direi che è inutile portarsi l'ombrellone in Germania.
Oh ja, das haben wir wirklich gemacht. Also wir haben mal eine Tour zwischen Prag und Sylt gemacht. Man konnte wirklich fast direkt durchfahren mit dem Zug. Also es gibt eine tolle Verbindung zwischen Prag und Hamburg. Wir sind dann weiter mit der Regionalbahn gefahren auf die Insel Sylt, also ganz oben in Deutschland an der Nordsee. Und wir hatten den tollen Sonnenschirm dabei, aber der ist uns wirklich leider um die Ohren geflogen.
Zu windig, troppo vento.
Ja, also es war einfach nicht möglich, den aufzustellen. Deswegen den Strandkorb, ja.
Esatto, e capisco anche il motivo perché ti ripari così dal vento e dalla sabbia che arriva sempre negli occhi. Quindi piuttosto che stendersi è meglio stare un pochino più alzati sopra il livello della spiaggia in modo da essere più protetti, ok? Non avere la sabbia negli occhi.
Definitiv, ja. Okay. Das macht Sinn, dass ihr ein bisschen höher seid, ja. Also nicht direkt vielleicht mit der Nase in den Sand, weil der Sand dann auch wirklich leicht in die Augen kommen kann.
Oppure diventiamo ciechi, ok? Un'altra cosa molto importante per gli italiani che vanno al mare in Germania, direi, è essere preparati a qualunque tipo di clima o di tempo. Quindi non aspettarsi che ci sia sempre il sole, ma prepararsi anche in caso di vento, di pioggia, quindi avere un cappellino, avere una giacchetta, perché il clima cambia più velocemente che in Italia. Quindi ci sono giorni con molto caldo, dove il sole è bello, dove si sta bene in spiaggia, ci sono altri giorni in cui si deve piuttosto stare in città oppure non si può fare il bagno perché fa un po' più freddo oppure piove.
Das ist absolut richtig. Und ich würde sagen, also ihr solltet euch auf mindestens 3 Jahreszeiten einstellen. Also wirklich auf alles vorbereitet sein. Sonne, Wind, Regen und wieder Sonne, Wind, Regen. Ja, also es kann einfach passieren. Es gehört dazu. Dafür regnet es vielleicht nicht die ganze Zeit. Und ich muss sagen, wir hatten aber Glück. Also jedes Mal, wenn wir an der Küste waren, an der Ostsee oder Nordsee, war es schon gut, oder? Es war vielleicht mal ein bisschen Regen dabei oder mal einen Tag von 10, als es wirklich geregnet hat. Aber ansonsten war es recht sonnig, ne? Also es war jetzt nicht so dramatisch.
Sì, 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 infatti abbiamo avuto proprio un bel tempo la maggior parte dei giorni.
Und vor allem habt ihr große, hohe Wellen an der Nordsee. Das ist schon schön. Also Francesco hatte gar keine andere Wahl. Er musste nass werden und musste dann auch ins Wasser springen.
Sì, comunque le onde sono alte, quindi non si può andare piano piano nell'acqua. L'acqua arriva da te, quindi sei bagnato.
Also noch andere Tipps?
Sì, vabbè, un'altra cosa, soprattutto se si va al mare del nord, controllare l'alta marea e la bassa marea, quindi non aspettarsi che ci sia sempre l'acqua, bisogna controllare il periodo della marea, perché quando c'è la bassa marea, chiaramente c'è molta spiaggia, molta sabbia, l'acqua si ritira, quindi si può non poter fare il bagno o bisogna aspettare.
Und ein kleiner Tipp am Rande, also ihr findet von jedem Ort an der Nordsee auch einen Gezeitenkalender, also einen Tidenkalender, wo man lesen kann, wann es Flut gibt und wann Ebbe. Und dann kann man seinen Tag ein bisschen danach planen, wenn man eben unbedingt ins Wasser springen möchte. Ne? Nicht, dass man sich ärgert, dass man eben kein Wasser hat.
Magari possiamo dire anche in italiano, Ebbe sarebbe la bassa marea. E invece l'alta marea si dice
Flut.
flute. Mm-hmm. Okay. E l'ultimo consiglio che darei, l'ultima osservazione è che non si può dormire in spiaggia dovunque si voglia. Magari noi in Italia abbiamo l'immagine dei tedeschi che fanno campeggio, dormono all'aria aperta, però in realtà non è così semplice, vero Matti? Si può fare, ma soltanto in alcune Bundesland, in alcuni stati. E alcune condizioni, giusto?
Das ist richtig, ja. Also wir haben das auch nochmal nachgelesen. Es gibt eigentlich drei Bundesländer, wo man ja so mehr oder weniger wild campen kann, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Zum Beispiel dürft ihr nicht in einem Naturpark oder Nationalpark oder in einem Naturreservat schlafen. Aber es gibt andere Bereiche, die möglich dafür sind. Und vor allem gibt es einige Biwakplätze. Ihr könnt eine Webseite auch finden über Trekking Rails in Deutschland und da gibt es auch Trekkingplätze. Das sind so Biwakplätze, wo ihr auch dann euer Zelt oder euren Schlafsack hinlegen könnt und dann auch die Nacht dort verbringen könnt. Also das könnt ihr euch vor allem für Wanderer gut vorstellen oder für Radfahrer. Ja, wir sprechen jetzt nicht über Leute, die mit ihrem Wohnmobil oder mit ihrem Karawan kommen und dann dort campieren wollen. Das ist definitiv nicht dort möglich. Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel eine lange Wanderung macht oder eine Radtour, dann kann man auf diese Biwakplätze kommen. Kennst du das Wort Biwak?
No, puoi magari spiegarla con altre parole.
Also ein Biwak ist sozusagen ein Lager für Wanderer, für Bergsteiger, auch früher für Soldaten, die eine Nacht zum Beispiel im Wald schlafen und dann weiterziehen. Ja, es ist, also dort können sie ihren Schlafsack haben. Und es gibt eben in Deutschland verschiedene Biwakplätze, die kann man auch googeln. Die können wir euch gerne verlinken in den Shownotes. Und dann habt ihr dort ja entweder einen festen Grund, also mit Holz, gibt es auch ohne Holz. Und da könnt ihr dann euer Zelt darauf machen oder euren Schlafsack. Meistens gibt es auch noch eine Bio-Toilette, also eine Kompost-Toilette daneben. Und ihr könnt auch Feuer machen. Also nicht überall natürlich, aber es gibt dann auch so einen Feuerplatz, wo man ein Feuer anmachen kann. Und dann kann man dort eine, maximal zwei Nächte verbringen. Also es gibt die drei Bundesländer, die sowas erlauben. Das ist eben Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und auch
Brandenburg,
genau. Dort könnt ihr generell sehr oft wild campen oder wild zelten. Aber dann gibt's noch andere Biwakplätze, die ja so markiert sind und die könnt ihr auch in anderen Regionen von Deutschland finden. Ja, aber grundsätzlich ist es ein bisschen schwierig, sowas zu finden. Mhm, wie ist denn die Situation in Italien? Kann man dort auch einfach so wild zelten irgendwo?
No, in Italia non è consentito generalmente, quindi il campeggio libero, però ci sono le aree designate, quindi ci sono i centri dove si può andare a fare campeggio, ce ne sono comunque tanti anche in Italia, però sicuramente di meno che in Germania, sicuramente di meno. Okay.
Und wir könnten vielleicht nochmal darauf hinweisen, also es gibt schon einen großen Unterschied zwischen dem Zelten für eine Nacht oder dem Campen. Ne? Also man muss einfach schauen, dass in Italien dieses Campen, dieses Zelten für eine Nacht generell nicht möglich ist oder einfach verboten ist. Ne? Also deshalb vielleicht für die Leute, die etwas geordnet und längere Zeit draußen verbringen möchten, dann ja, sollten sie auf einen Campingplatz fahren. Mhm. Und da gibt's auch einige. Wir haben mal herausgefunden, wie viele Campingplätze es gibt. In Deutschland gab es da eine interessante Zahl. Wir hatten da wie viel gefunden? Ich glaube, es waren 2800 in Deutschland. Und wie viele Campingplätze gibt es in Italien? Kannst du dich erinnern?
Sì, intorno ai 1500.
Es waren, glaube ich, 1500. So circa, ne? Also mindestens. Circa. Genau. Also es gibt schon viel zu finden dort. Und wir gehen mal weiter. Wir haben nämlich noch für euch ein kleines Rätsel vorbereitet. Francesco für mich und ich für ihn.
Ok, allora questo indovinello è sopra una persona, ok? Quindi io sono una persona che lavora in spiaggia, io so nuotare molto bene, so nuotare molto bene, quindi io guardo la spiaggia, guardo le persone che sono in acqua, ok? Se c'è bisogno o se c'è un pericolo, io aiuto le persone in acqua, ok? Quindi sono una persona che lavora in acqua, che sa nuotare bene, aiuto le persone se c'è bisogno, in caso di pericolo, e io guardo anche se le persone rispettano le regole, quindi se seguono le regole in spiaggia. Allora, hai qualche idea su questa persona?
Also ja, das ist der.
Puoi dirmelo anche in tedesco e io ti dico la parola in italiano se non ti viene in italiano.
Also jemand, der am Strand aufpasst, der Guard, der Lifeguard sozusagen, der Rettungsschwimmer, würde ich sagen. Das ist der Rettungsschwimmer.
Esatto, in italiano si dice il bagnino.
Ah,
Bagnino.
Bagnino. Ah, okay,
Bagnino.
Gut zu wissen. Gut, und wir bleiben auch nochmal am Strand. Ich habe auch noch ein kleines Rätsel für dich, heute für euch. Und wir fahren zur Nordsee, da wo wir heute schon recht oft waren. Und meine Frage wäre, also du kommst dorthin, ne? An die Nordsee, bist jetzt zum Beispiel auf der Insel Föhr und du erwartest zu schwimmen. Jetzt gerade ist aber die Ebbe dort, also es gibt gar kein Meer, es gibt gar kein Wasser, ja, und die Frage ist, wie ist denn dieser Rhythmus von Ebbe und Flut? Ebbe und Flut wechseln sich ja ab, ne? Also, aber wie oft wechseln die sich ab und in welchem Rhythmus, von wie vielen Stunden? Also, sagen wir mal, du möchtest Hochwasser haben, also wirklich Flut haben. Und es ist gerade um 12 Uhr mittags. Was denkst du, wann gibt es nochmal dann Hochwasser?
Ok, quindi una domanda molto tecnica, scientifica. Quindi ogni quante ore cambia la marea? Quindi mi hai detto che siamo a mezzogiorno, siamo alle 12. E quando cambia?
Also sagen wir mal, also es gibt diese Reihenfolge, wenn wir jetzt bei der Flut beginnen, dann kommt irgendwann die Ebbe und dann wieder die Flut.
Okay.
Wie lange dauert diese Zeit?
Ah, okay.
Von Flut zu Ebbe und dann wieder von Ebbe zu Flut. Wie viele Stunden vergehen da?
Non lo so con precisione, ma direi forse un 3-4 ore.
Also tatsächlich sind es 6 Stunden, ja, die
6 Stunden.
Die wechseln sich ab im Rhythmus, ja. Also das heißt, es ist jetzt gerade mittags um 12. Das heißt, um 6 ist dann der Abstand.
Okay, quindi 6 ore.
Also die wechseln sich dann ab, genau. Also wir könnten sagen, der Abstand von der Flut zur nächsten Flut ist dann 12 Stunden. Genau. So ist es auch eben bei dem Niedrigwasser, bei der Ebbe. Also 12 Stunden dauert es auch dort. Bisschen mehr eigentlich, 12 Stunden 25. Und das ist natürlich wichtig, wenn man den Tag dort plant, ne? Und woran liegt es? An der Erdrotation, ja, und an der Anziehungskraft des Mondes.
Aha.
Also der Mond ist auf dieser Seite, das heißt, es gibt auch Flut auf dieser Seite, aber auch auf der anderen Seite gibt es Flut, um das Ganze auszugleichen. Ja, das heißt.
Sì, la Luna attrae le maree, quindi il movimento della Luna ha un'influenza.
Also die Erdrotation, die Rotation von der Erde ist wichtig, aber auch die Anziehung von dem Mond. Ja, die spielt dort auch hinein.
Quindi la rotazione della Terra e poi l'attrazione della Luna.
Absolut. Gut, prima. Und jetzt kommen wir noch zu dem wichtigen Bereich, nämlich den Tipps für euch. Haben wir denn ein paar Empfehlungen? Hast du ein paar Tipps oder Empfehlungen, was das heutige Thema angeht?
Sì, io ho un suggerimento ed è sulle località balneari in Italia. Il mio suggerimento è di controllare il sito della bandiera blu o delle bandiere blu in Italia, perché bandiera blu vuol dire che la spiaggia o la zona ha un'acqua molto pulita, ha una spiaggia molto pulita e ha anche dei servizi efficienti. Quindi in pratica è un'associazione internazionale. La bandiera blu viene data alle spiagge che sono molto pulite, che hanno acqua molto pulita, che hanno servizi e comodità. Mm-hmm. Ci sono più di 500 posti in Italia che hanno la bandiera blu nel 2023, quindi controllando sul sito si può vedere quali sono le spiagge che hanno ricevuto questo riconoscimento, quindi che sono spiagge molto belle, molto pulite e con i servizi.
Also, das heißt, die blaue Flagge an einem italienischen Strand ist generell ein sehr, sehr gutes Signal.
Esatto.
Mit guter Wasserqualität, mit klarem Wasser. Ja, auch was die Quallen angeht. Weißt du noch, was eine Qualle ist?
Sì, le meduse. Mm-hmm. Purtroppo le meduse ci possono sempre essere, quindi è difficile evitarle.
Das kann natürlich überall passieren, ne? Also sì. Es gibt die blaue Flagge. Gibt es noch andere Farben für dieses System?
Ok, sì, esistono sulla spiaggia italiana, vengono utilizzati dei colori, però sono principalmente due, il giallo e il rosso. Mm-hmm. Quindi rosso vuol dire pericolo, è abbastanza internazionale, quindi è il colore del pericolo, quindi non entrare in acqua.
Also rot ist dann ganz schlecht, das heißt, es ist verboten, in das Wasser hineinzugehen.
Mm-hmm. Mm-hmm. E giallo generalmente vuol dire che c'è meno sorveglianza, quindi magari non c'è il bagnino.
Ah, wenn es keinen Rettungsschwimmer gibt, dann gibt es auch eine andere Farbe. Oder wie läuft das? Nee.
No, no, in Italia generalmente sono questi due colori, giallo e rosso. Quindi giallo vuol dire che non c'è tanta sorveglianza.
Ah, also gelb bedeutet, es gibt weniger Service und keinen Rettungsschwimmer.
Sì, oppure c'è soltanto alcune ore.
Ah ja, oder nur nicht den ganzen Tag, aber für ein paar Stunden. Ah, okay, gut zu wissen. Mhm.
Okay.
Hättest du denn vielleicht für uns einen tollen Tipp, welche drei Strände wir auf jeden Fall in Italien besuchen sollten? Hast du da ein paar Favoriten, vielleicht persönliche?
Sì. Personali, perché penso che in Italia ci sono tantissime spiagge molto belle, quindi è difficile scegliere una o l'altra, però fra le mie preferite, siccome io vengo dal sud Italia, io direi il Cilento, che è in Campania, mm-hmm. Il Salento in Puglia, mm-hmm. e poi le spiagge della Calabria e della Sicilia, ma anche della Sardegna, in realtà è tutto bellissimo.
Mm-hmm. Ah, danke, ok.
Ok, Matti, e hai anche tu dei suggerimenti per i nostri ascoltatori per oggi?
Ja, also ich würde euch auch ein paar schöne Strände in Deutschland vorstellen. Wir waren auch tatsächlich an einigen selbst. Von dem her passt es ganz gut. Also ich würde euch definitiv den Strand auf Sylt empfehlen. Sylt ist also die nördlichste Insel von Deutschland. So langgezogen. Und in der Nähe von Sylt gibt es auch Amrum. Das ist etwas südlich von Sylt und dort könnt ihr tolle Dünen finden. Ab und zu kann man dort auch Leute finden, die dort ihr Zelt aufgeschlagen haben. Ja, dort gibt es auch tatsächlich die Möglichkeit, einen Zeltplatz zu buchen.
Aha.
Das fände ich natürlich auch wunderbar, sowas mal zu machen. Dann der zweite Ort wäre St. Peter-Ording, das ist auch in Schleswig-Holstein, also auch im Norden von Deutschland.
Okay.
Da gibt es auch einen wunderschönen Leuchtturm in der Nähe, wo ihr hinfahren könnt. Und St. Peter-Ording hat wirklich eine wunderschöne Kulisse. Ich würde sagen, das ist der breiteste Sandstrand, den es wahrscheinlich in Deutschland gibt, mit einer ausgezeichneten Sicht, mit dem Wasser, was wirklich Spaß macht. Ihr könnt wirklich kilometerweit ins Wasser hineinlaufen und es macht wirklich Spaß. Das ist auch ein sehr begehrter und populärer Familienbadestrand. Ansonsten noch ein paar Tipps an der Ostsee. Zum Beispiel solltet ihr auf die Insel Usedom fahren. Das liegt an der polnischen Grenze. Da gibt's ein paar herrliche Strände. Ansonsten habe ich noch meinen Tipp auf der Insel Rügen. Rügen hat verschiedene Küstenabschnitte. Ihr könnt dort hohe Klippen finden mit Kreidefelsen, aber auch wunderschöne Sandstrände. Wir waren auch mal auf der Seebrücke in Selin. Und Selin hat auch einen wunderschönen Sandstrand, also da kann man auch toll flanieren und spazieren gehen. Da gibt's auch eine schöne Strandpromenade. Also wer jetzt auch so ja den Service und viele Restaurants und Bars probieren möchte. Ansonsten könnt ihr auch einen Geheimtipp nutzen von uns. Wir waren nämlich mal auf der Insel Hiddensee und die befindet sich links, also westlich von Rügen. Und dort kann man auch wirklich endlos lange schöne Strände finden mit schönem weißen Sandstrand. Da könnt ihr nicht mit dem Auto hinfahren. Es gibt eine Fähre für Personen und für Fahrräder. Und da könnt ihr einfach mal von oben bis unten, von Norden bis Süden durchfahren und dann irgendwo anhalten und wirklich wunderbar ins Wasser springen. Also Hiddensee macht wirklich Spaß. Da gibt's auch einen schönen Leuchtturm, den ihr anschauen könnt. Eine wunderbare, schöne Natur, geschützte Natur. Und alles kann man nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad machen. Wie sind deine Erinnerungen von der Insel Hiddensee? Hat es dir gefallen dort?
Sì, ricordo molto bene l'isola, ma come anche in generale tutta Rügen, come Sylt che hai menzionato, sono veramente posti incantevoli e magari nell'immaginario italiano non ci aspettiamo che le spiagge del nord della Germania siano così belle, così spaziose, anche piene di vegetazione, non soltanto di sabbia e di mare, quindi sono veramente dei bei posti da consigliare.
Also es kann sein, dass wir einfach nur Glück hatten. Es kann sein, dass der Klimawandel hier mit hineinspielt. Aber wir hatten wirklich ein fantastisches Wetter. Es war so heiß auf Hiddensee, auf Rügen und auch auf der anderen Seite an der Nordsee. Es war wirklich prima. Und vor allem könntet ihr durchaus probieren, dort mit dem Zug hinzukommen. Vor allem auf die Insel Sylt. Die ist wirklich toll angebunden. Ansonsten gibt es natürlich auch Fähren auf die anderen Inseln zu kommen. Aber ja, auch auf der anderen Seite. Selbst nach Rügen könnt ihr mit dem Zug fahren. Es dauert vielleicht etwas länger. Aber ich würde euch empfehlen, tatsächlich das Auto stehen zu lassen und nur mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Ansonsten könnt ihr es auch nicht so genießen. Ihr steht sonst im Stau und die Autobahnen in Deutschland haben auch wirklich viele, viele Baustellen. Es macht wirklich viel mehr Spaß, wenn ihr dort mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hinfahrt. Und Fahrradfahren macht natürlich auch eine Menge Spaß.
Certo. Ringraziamo allora i nostri spettatori per essere stati con noi. Vi auguriamo una piacevole giornata e vi aspettiamo al prossimo episodio.
Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet und euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!